So, Geschwister, schönen guten Tag noch einmal.
Wir wissen, dass die Definition von Sünde die Übertretung von Gottes Gesetz ist. Das wissen wir schon, das haben wir jahrelang gewusst. Die Grenzen des Gesetzes sind für uns in seinem Anweisungsbuch für die gesamte Menschheit klar definiert. Die Bibel, sein Wort. Wir lesen jeden Tag drin, hoffentlich, höchstwahrscheinlich. Das Wort in gedrückter Form und dieses Gesetz sollen, also diese Gesetze sollen in unserem Herzen und Köpfe geschrieben werden. Und wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Gott arbeitet dran, dass wir langsam sein Gesetz, dass sein Gesetz ein Teil von uns wird. Weil sein Gesetz stellt seine Lebensprinzipien dar und wir wollen nach seinen Prinzipien leben. Und wir arbeiten dran, dass sie tatsächlich Teil von uns sind. Und hoffentlich machen wir auch Fortschritt. Manches Mal denke ich, ich mache ein bisschen Fortschritt, also zwei Schritte vorn und dann einen Schritt zurück. Aber auf jeden Fall, wir machen Fortschritt und das wollen wir tun. Wenn wir über die Übertretung des Gesetzes nachdenken und darüber nachdenken, was das in unserem täglichen Leben bedeutet, denken wir in der Regel daran, was wir aktiv tun, ja, dass dieses Gesetz bricht. Ich habe irgendwas falsch gemacht, ich habe aktiv das oder jenes gemacht und das war falsch, ich weiß das, ich bereue das und ich habe aktiv, ich habe eine Sünde begangen, ja. Dann teilen wir es noch weiter auf und kommen zu dem Verständnis, dass es nicht nur um das geschriebene Gesetz geht, sondern um die geistliche Absicht. Das ist, was sehr wichtig ist. Jesus Christus hat uns sehr klare Beispiele dafür gegeben, um uns zu helfen, das zu verstehen. Es handelt sich nicht nur um die physischen Taten, es handelt sich vielmehr um die Gedanken. Es ist die Absicht unseres Herzens, das ausschlaggebend ist. Und das heißt nicht, wenn wir gute Absichten haben, aber trotzdem sündigen, dass es keine Sünde ist. Es ist immer noch eine Sünde. Wir müssen uns aber in die Reihe bringen, wo wir Gottes Gesetz verstehen und in uns aufnehmen und das verstehen und danach leben. Und wenn wir natürlich gegen dieses Gesetz verstoßen, werden wir bereuen, das ist klar. Aber meistens, wie gesagt, denken wir daran, ja, dies oder jenes habe ich aktiv gemacht, ich habe eine Sünde begangen, ich habe was Falsches gemacht, das werde ich bereuen. Und so ist auch richtig, das sollen wir auch machen. Es gibt aber eine subtilere Form der Sünde, die wir unwissentlich begehen und sie wird einfach als Sünde der Unterlassung bezeichnet. Die Sünde der Unterlassung. Um diesen Aspekt besser zu verstehen, müssen wir die Sünden in einem breiteren Sinne betrachten. Man kann es auch als Verfehlen des Ziels bezeichnen. Ja, das ist es auch. Wir haben ein Ziel. Gott setzt uns ein Ziel. Und wir sollten, um dieses Ziel zu erreichen, sollten wir bestimmte Dinge tun oder bestimmte Dinge auch nicht tun. Ja? Und er zeigt uns und hilft uns auf dem Wege. Wir haben ein Ziel. Ja, wie gesagt, entweder gibt es Sachen, die wir tun sollen oder die wir nicht tun sollen. Ich denke, dass die erste Kategorie uns viel vertrauter ist. Die Sachen, die physischen Sachen, die Sünden, die wir begehen oder nicht begehen, das ist viel, viel vertrauter für uns. Sie ist leichter zu bemerken, ist doch klar. Sie ist in der Regel greifbarer, die kann man beobachten und das sind, ja, da könnte man sie nennen, Begehungssünden, die Tat, die wir begehen. Ja? Das andere Bereich der Sünde jedoch, nämlich das Unterlassen dessen, was getan werden sollte, ist oft schwieriger zu erkennen. Im Grunde, und das ist, wie gesagt, das ist die Kurzpredigt von Herrn Vail, ich bin damit einverstanden, ganz klar, aber er sagt, im Grunde erzähle ich Ihnen etwas, was Sie bereits schon wissen, das wissen wir alle. Denn praktisch jede Woche werden wir pflichtbewusst von unserem Dienst und auch in unseren persönlichen Studien daran erinnert und dazu ermutigt, tatsächlich Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass sie getan werden müssen, um unsere Beziehung zu Gott und den Menschen richtig aufzubauen. Das wissen wir. Die Bibel sagt uns, tu dies, tu jenes, tu das andere, und wir versuchen das auch zu tun. Wie oft denken wir, dass es eine Sünde ist, diese Dinge nicht zu tun? Jakobus machte jedoch eine sehr klare Aussage. Jakobus Kapitel 4, schauen wir mal nach. Jakobus Kapitel 4 und Vers 17. Jakobus Kapitel 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Also das öffnet, sagen wir mal, eine ganze, nicht eine neue Welt, das nicht, das wissen wir schon, das wissen wir schon seit Jahren. Aber wie gesagt, wie oft denken wir daran? Wenn wir wissen, dass wir dies und jenes tun sollen und wir unterlassen das, wir tun das nicht, etwas, was Gott uns auferlegt hat, was Gott uns gezeigt hat in seine Gnade, in seine Liebe. Wenn wir das nicht tun, dann ist es Sünde. Ein paar kurze Beispiele. Betrachten wir zum Beispiel das Gesetz der Kinder und Eltern. Schauen wir mal in 3. Mose 20. 3. Mose 20 und Vers 9. 3. Mose 20, Vers 9. Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Wie wir hier gelesen haben, wir wissen, dass wer ein Elternteil schlägt oder sogar flucht, da kommen potenziell sehr, sehr schlimme Folgen drauf. Das zu tun war eindeutig ein Verstoß gegen das Gesetz. Aber gehen wir weiter, schauen wir mal das gesamte Bild an. Das 5. Gebot ist so geschrieben, dass es verlangt, etwas noch Wichtigeres zu tun, nämlich die Eltern zu ehren. Nicht nur, dass wir sie nicht schlagen sollen und nicht verfluchen sollen, wir sollen sie ehren. Was hat das alles zu bedeuten? Das ist eine breite Kategorie von Dingen, die wir betrachten sollen. Dinge, die getan werden könnten und müssen. Und das zu unterlassen, ist ebenfalls eine Sünde. Hier ist ein weiteres Beispiel, Matthäus Kapitel 23. Matthäus Kapitel 23, Vers 23. Matthäus Kapitel 23, Vers 23. Weh euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel, und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die gaben den Zehnten perfekt. Perfekt nach den Buchstaben des Gesetzes. Kein Problem. Aber sie ließen das aus, was Jesus Christus als viel wichtigere Angelegenheiten des Gesetzes bezeichneten. Nochmals, das ist ein ziemlich breiter Streifen, den Christus da gemalt hat, war, nicht wahr? Recht, Barmherzigkeit, Glauben, es scheint, dass das, was wir unterlassen, extrem folgenreich sein kann. Nicht nur, dass die Vernachlässigung dessen, was wir wissen, eigentlich gegen den Gesetz Gottes verstößt, gibt es auch echte, greifbare Konsequenzen. Manchmal ist es einfacher zu urteilen und die Konsequenzen über aktive oder begangene Sünden zu erkennen. Das sieht man sofort. Ich habe dies falsch gemacht, da waren Konsequenzen, das sehe ich. Wenn das aber eine Unterlassung ist, eine Sünde der Unterlassung, das sieht man nicht immer sofort. Ich denke, wir können eine Konsequenz leichter an etwas binden, das wir in der Vergangenheit getan haben. Es ist wirklich wichtig für uns zu erkennen, dass wir, wenn wir nicht das tun, was wir tun sollen, auch Schwierigkeiten und Probleme für uns selbst und auch für andere, für unsere Familie sogar, und wie bereits erwähnt, für unsere Beziehung zu Gott verursachen. Wenn wir die Sünde der Unterlassung begehen, dann können wir wirklich also echte Schwierigkeiten verursachen, auch mit unserer Beziehung zu Gott. Die verursachten Probleme und letztlich die verursachen Probleme und letztendlich der Tod, das hatten wir schon gelesen, bei den Kindern, die Eltern fluchen. Sprüche, Kapitel 18 und Vers 9. Sprüche, Kapitel 18 und Vers 9. Sprüche 18, 9. Wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbens. In einer anderen Übersetzung, eigentlich die Schlachter, da heißt es, wer nachlässig ist in seinem Geschäft, der ist ein Bruder des Zerstörens. Das heißt, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht konsequent das tun, was wir tun sollen, wenn wir das unterlassen, wenn wir das vergessen manches Mal, wenn wir das vernachlässigen, das hat alles mit der Sünde der Unterlassung zu tun, dann können wir Zerstörung verursachen. Wenn wir nicht tun, was getan werden muss, werden wir mit den gleichen Ergebnissen enden wie eine Person, die absichtlich etwas zerstört, können wir aus diesem Vers herauslesen. Das trifft sowohl auf dem physischen als auch auf dem geistlichen Niveau. Zum Beispiel, wenn wir unser physisches Haus nicht instand halten, ja, wird es irgendwann mal zerfallen. Das ist klar. Und wenn wir unser geistliches Haus nicht instand halten, wird es irgendwann mal ebenfalls nicht mehr stehen. Unterlassungssünden werden in Wirklichkeit durch unsere Herausforderungen bei der Priorisierung, wie wir unsere Zeit und Energie nutzen, genährt. Und ich könnte ein Lied davon singen. Vielleicht könnten wir alle. Die Priorisierung. Ja, ich habe heute dies und jenes, und 5 Punkte oder 10 oder 30 Dinge zu tun. Ich muss Priorität geben und das Allerwichtigste zuerst und so weiter. Und wenn wir das nicht tun, tja, dann leider gehen ein paar Sachen, werden Sachen vernachlässigt, werden Sachen, die wichtig sind, zum Beispiel das Beten, zum Beispiel das Studium der Bibel, das Wort Gottes. Ja, und gut, wir sind alle jetzt ein bisschen älter, vielleicht in Rente, haben Zeit, wunderbar. Aber wir wissen trotzdem, dass es manches Mal sehr leicht ist, etwas zu vergessen oder das einfach aufzuschieben. Och doch, das werde ich später machen. Wie heißt das? Später, nur nicht heute, sagen alle faule Leute. Und ich bin auch manches Mal in dieser Hinsicht faul. Und das tut mir leid. Das muss ich bereuen. Ich muss mich ändern. Und das habe ich schon mehrmals gemacht. Mehrmals. Und das werde ich weiterhin machen. Das müssen wir. Aber wie nutzen wir unsere Zeit? Wir sind oft beschäftigt, gestresst, vergessliche Menschen. Ja, wir? Ich? Beschäftigt, gestresst, vergesslich? Super vergesslich, super gestresst, ja, beschäftigt, ja, ich habe zu tun. Und wir alle leiden unter diese Maladie, sagen wir mal, unter diese Krankheit, der Stress, die Vergesslichkeit, die viele Sachen, die wir zu tun haben. Wir müssen ständig darum kämpfen, die richtigen Prioritäten zu setzen, damit wir nicht übersehen, das, was wichtig ist. Und das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Und wisst ihr was? Wir können des Kämpfens müde werden. Kämpfen gegen den Einfluss der Welt, kämpfen gegen unsere menschliche Natur. Ein ständiger Kampf. Es ist leicht, einfach dazustehen, sich zufrieden zu geben und dort stehen, wo wir stehen, und gar nichts zu machen. Es ist leicht zu sagen, ich bin müde. Ich habe das in letzter Zeit sehr oft gemacht. Oh, ich bin müde. Ich sollte körperlicher Training machen. Ach, aber ich bin müde. Oder dies tut mir weh oder das tut mir weh. Ich sollte einen Spaziergang machen, aber ich bin müde. Ja, wir sind alle müde. Die Frage ist, vernachlässigen wir das, was wir tun müssen, um Gott nahe zu sein? Vernachlässigen wir unsere Geschwister, indem wir den Dienst einfach anderen überlassen, obwohl wir genau wissen, dass wir dienen und dabei helfen sollen, die Last für alle zu erleichtern? Das kommt von Herrn Tim Vail. Ich glaube nicht, dass das ein Problem bei uns ist. Wir sind eine kleine Gruppe und ich habe schon so oft gemerkt, dass wir einander unterstützen. Und das freut mich. Das freut mich sehr zu sehen. Aber immerhin müssen wir uns fragen, gibt es bestimmte Dinge in unserem Leben, dass wir vernachlässigen, die uns Gott näher bringen würden? Wir müssen erkennen, dass die Unterlassungssünden den Leib Christi schwächen. Die schwächen den Leib. Genau wie es begangene Sünden tun würden. Ich möchte die restliche Zeit hier nutzen, um ein Beispiel zu betrachten, das ich für passend halte, das wir im 4. Mose finden. 4. Mose Kapitel 32 wurde das für uns niedergeschrieben. 4. Mose 32. Wenn wir an den Einzug Israels in das verheißene Land denken, denken wir manchmal gerne, dass diese Leute endlich gereift sind. Sie haben einige schmerzhafte Lektionen über die Folgen der Rebellion gegen Gott gelernt. Dann wollten sie den Jordanfluss überqueren und dann würde alles relativ gut laufen, oder? Sie würden das Land erobern und erben. Nun ist es nicht ganz so gelaufen. Überraschenderweise begannen die Probleme dort ziemlich früh. Die 12 Stämme Israels bereiteten sich darauf vor, das verheißene Land zu betreten. Aber 2 Stämme, Ruben und Gad, bemerkten das Land östlich des Jordans. Es war wirklich gutes Land, geeignet für Weideland. Und die haben sehr viel Vieh gehabt. Ja? Sie wollten lieber zurückbleiben. Ja, und das Land bewohnen. Sah gut aus. Als mit dem Rest des Volkes den Jordan überquerten, ja, die wollten bleiben, wo das Land schön war. Sie gingen zu Mose und sagten so ungefähr, nimm uns nicht mit über den Jordan. Sie wollten von ihren Pflichten entbunden werden. Ja? Sie wollten einfach nur in dem friedlichen Land bleiben, das bereits unterworfen worden war. Hört sich gut an. Erschien vernünftig. Hey, wir haben viel Vieh und dieses Land ist großartig für Vieh. Warum nicht einfach hier bleiben? Geht ruhig weiter. Wir drücken euch die Daumen. Aber sehen wir uns jetzt die Reaktion von Mose an. 4. Mose, Kapitel 32, fangen wir mit Vers 1 an. Die Söhne Ruben und die Söhne Gad hatten sehr viel Vieh und sahen das Land Jaser und Gilead an als gute Weide für ihr Vieh und kamen und sprachen zu Mose und zu den Priestern Eliezer und zu den Fürsten der Gemeinde das Land Atarot, Dibon, Yasser, Nimra, und so weiter, dass der Herr geschlagen hat vor der Gemeinde Israel, ist gut zur Weide und wir, deine Knechte, haben Vieh. Und dann geht es weiter und weiter, gehen wir runter bis auf Vers 6. Mose sprach zu ihnen, eure Brüder sollen in den Kampf ziehen und ihr wollt hier bleiben? Warum macht ihr die Herzen der Israeliten abwendig, dass sie nicht hinüberziehen in das Land, das ihnen der Herr geben wird? Vers 8, so machten es auch eure Väter, als ich sie auseinander von Kadesh Barnea, um das Land zu erkunden. Er fährt dann fort, sie daran zu erinnern, was geschah, als sie sich weigerten, in das verheißene Land, die Väter von diesen Leuten, von Gad und die Väter von Gad und Asche und Ruben. Gott war sehr verärgert über ihre Treulosigkeit, nachdem sie all das erlebt hatten, was Gott für sie getan hatte. Infolgedessen starb diese Generation, wir sprechen jetzt von den Vätern, infolgedessen starb diese Generation und erbte das verheißene Land nicht. Stattdessen wanderten sie in der Wildnis. Und dann fährt Mose fort in Vers 14. Und siehe, ihr seid aufgetreten an eurer Väter Stadt, damit die Sünder immer mehr werden. Ihr macht das genauso wie ihre Väter. Vers 15, so wird er das Volk noch länger in der Wüste lassen und ihr werdet es ganz zugrunde richten, wenn er so weitermacht, wenn er euch drückt und nicht das tun, was ihr tun sollt und ihr wisst ganz genau, was ihr tun sollt. Wir haben eine Mission, wir haben einen Auftrag, wir gehen über den Jordan. Wenn ihr das nicht machen wollt, ja, dann wird das Volk noch länger in der Wüste lassen und ihr werdet es ganz zugrunde richten, sagte Mose. Die werden so beschrieben, die wollten einfach da sitzen und nichts tun. Nun, ich glaube nicht, dass diese Leute von sich gedacht hätten, dass sie einfach faul waren. Nö. Durch die Wildnis zu wandern klingt vielleicht nicht so sehr anstrengend, aber tatsächlich war es wirklich harte Arbeit, was sie bis dahin geschafft hatten. Sie hatten nicht vor, einfach nur da zu sitzen. Sie wollten bauen und Städte erbauen. Sie wollten Häuser bauen. Sie wollten mit ihren großen Herden arbeiten. Die wollten schon arbeiten. Sie wollten sich nicht das Land untertan machen und das Land, oder die wollten das doch, das Land untertan machen, das Land entwickeln. Und das ist alles eine sehr harte Arbeit. Aber Mose beschrieb sie im Wesentlichen als faul und feige. Das war aber noch nicht alles. Er fährt fort, sie als tatsächlich schädlich für die anderen Stämme anzuklagen. Das Volk wird noch länger in der Wüste lassen und ihr werdet es ganz zugrunde richten, hat er gesagt. Die Apathie eines Einzelnen beeinträchtigt die Entschlossenheit aller. Er wusste, ja, wenn ich das zulasse, erst einmal machen sie nicht, was Gott uns ganz klar zu machen gegeben hat, aber dann, ja, dann werden die anderen einfach entmutigt, die werden keinen Mut mehr haben. Ja, was sollen wir dann hier machen, wenn wir hier bleiben können? Diese beiden Stämme standen nicht nur am Rande der Sünde, sondern sie machten es auch anderen schwer zu gehorchen. Ja? Schließlich verglich Mose sie mit ihren Vätern, das hatten wir gelesen, sündigen Vätern, die sich weigerten zu gehorchen. Also für Mose war das ganz klar, ihre Väter hatten zu viel Angst. Und nun waren sie zu bequem geworden. Mose hält sich mit seinem Urteil nicht zurück, das hatten wir gelesen, und bezeichnet sie als Sünder. Ich finde es interessant, dass es beim ersten Mal ein 2 gegen 10 Szenario bei dem Vorfall mit den Spionen war. Und jetzt ist es möglicherweise ein 10 gegen 2 Szenario mit den Stämmen. Dennoch hätten sie entmutigt werden und in der Begehung ihre Sünde versagen können. Fast hätte die Geschichte hier eine sehr andere Wendung genommen, wenn er das zugelassen hätte. Sie befanden sich in große Gefahr, dass eine weitere Generation in der Wüste fallen würde. Und wir würden für 80 Jahre über Israel in der Wüste sprechen, nicht nur 40. Es hätte geschehen können. Und Gad und Ruben, die wollten das auch so. Die hatten das wahrscheinlich nicht durchgedacht. Der Beweis, dass wir uns gegenseitig brauchen, und das ist wirklich wahr. Mose hat das ziemlich klargestellt. Wir müssen alle das tun, was Gott uns aufgetragen hat. Wir müssen alle 12 Stämme müssen über den Jordan. Wir brauchen uns gegenseitig. Jedes Glied des Körpers arbeitet und tut, was nötig ist, damit der ganze Körper erfolgreich ist. Diese beiden Stämmen bereuten ihre schlechte Absicht. Sie hören auf Mose, sie beherzigen die Warnung. Aber es ist eine Art Kompromiss. Sie bitten zwar darum, das Land zu bekommen, aber sie verpflichten sich, den Jordan zu überqueren und mit dem gesamten Volk zu kämpfen, auf jeden Fall die Männer, bis das gesamte Land unterworfen ist. Dann und nur dann würden sie zu ihrem Land zurückkehren. Mose akzeptiert das, aber mit vielen Warnungen vor schlimmen Konsequenzen für das Volk, wenn es sein Versprechen nicht hält. In Vers 23 heißt es, wenn sie sich nicht daran halten, so werdet ihr euch an dem Herrn versündigen und werdet eure Sünden erkennen, wenn sie euch treffen wird. Ich erzähle jetzt diese Geschichte, weil sie uns dazu bringen sollte, uns zu hinterfragen, wie bereit sind wir, die Arbeit zu tun, die Gott uns aufgetragen hat. Sitzen wir in unseren wärmen Häusern mit Familien und reichlich zum Essen, arbeiten körperlich sehr hart vielleicht, sind sehr zufrieden mit unserem geistlichen Zustand und nicht bereit, die Arbeit und den Kampf zu erkennen, der gekämpft werden muss. Und ich meine, Geschwister, wir haben so sehr oft in letzter Zeit, die ganze Zeit, die wir eine Gruppe sind, aber ganz besonders in den letzten 2, 3 Jahren haben wir so oft darüber gesprochen, und das werden wir auch weiterhin machen. Das ist ein Kampf. Jeder muss in den Kampf ziehen. Aber der Kampf, ein Großteil der Kampf ist, ich kämpfe mit mir. Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung ausüben, mit Gottes Hilfe. Ohne Gottes Hilfe geht es nicht. Ich muss mich in Ordnung bringen. Ich muss den richtigen Weg gehen. Ich persönlich. Und ich sage nicht, ja, wir sind keine Gruppe mehr. Sicher sind wir eine Gruppe. Wir sind eine Familie. Ich habe eben gerade gesagt, wir stützen uns gegenseitig. Wir brauchen einander. Und das ist wirklich wahr. Aber ich für mich, ich muss den Weg Gottes gehen. Das muss mir ein Ziel sein. Sind wir bereit, zur Arbeit im Dienst für die Geschwister beizutragen? Stellen wir nicht wirklich die Verbindung her, dass die Arbeit, die Sünde aus unserem Leben zu entfernen und Gott zu erlauben, diese Leere durch seine Liebe zu ersetzen, persönlich in mir, als Person, die irgendwann mal vor Gott stehen muss, vor Jesus Christus stehen muss, und er wird fragen, ja, was hast du denn gemacht? Oder warum hast du das gemacht? Oder warum hast du nichts gemacht? Gott will uns seine Liebe mit seiner Liebe erfüllen, weil wir eben einen Auftrag haben. Ja? Wir müssen jetzt lernen, damit wir auch später anderen helfen können. Da sollen wir uns nicht täuschen. Gott weiß ganz genau, auf welchem Ufer des Flusses wir stehen. Er weiß ganz genau. Ruben und Gerd wollten auf dem einen Ufer bleiben und ganz Israel sollte auf den Fluss überqueren. Die wären dann auf der anderen Seite gewesen sein. Aber Gott hat das, ja, ich sage nicht erlaubt. Er hat Mose dazu gebraucht, denen aufzumuntern. Wir müssen das als Einheit machen. Gott weiß ganz genau, auf welcher Seite, auf welchem Ufer des Flusses wir stehen. Manche Leute interpretieren Jakobus Kapitel 4, Vers 17, das wir gelesen hatten, so, dass sie all ihren Besitz den Armen geben sollten, ihr Leben in ständige Meditation und Gebet verbringen sollten und so weiter. Denn das sind doch gute Dinge, oder? Ja, die Arbeit, zu der wir berufen sind, sollte unsere Prioritäten leiten. Aber dennoch muss das Leben gelebt werden. Und ich denke, das wissen wir alle. Das Leben geht voran. Wir müssen ein Leben führen. Geschwister, während wir in diese Lebensweise reifen, sollte immer deutlicher werden, dass es bei der Überwindung der Sünde nicht nur darum geht, das Begehen sündiger Handlungen und Gedanken zu stoppen, sondern dass es darum gehen muss, es durch das tatsächliche Tun von etwas zu ersetzen. Von etwas zu ersetzen, das wert ist, das getan werden muss und das nicht zu unterlassen. In unserem Fall ist das die Arbeit zu tun, die uns aufgetragen wurde und nicht zu vernachlässigen, was getan werden muss. Es geht nicht nur darum, mit den Falschen aufzuhören, sondern dann auch das Richtige zu tun. Wir müssen aktiv werden. Wie gesagt, es gibt Sünden, die wir begehen, das ist ganz klar. Dann gibt es Unterlassungssünden. Die müssen wir wegschaffen. Die müssen wir ganz und gar wegschaffen. Gut, die anderen Sünden auch, die wir begehen. Aber wir dürfen nicht denken, jo, das ist nicht wichtig. Nee, das ist wichtig. Und die Unterlassungssünden können wir so wegstellen, indem wir das Richtige tun, dass wir das nicht unterlassen, dass wir das nicht vernachlässigen, dass wir tatsächlich tun, was wir tun sollen. Er stellt die Frage, der Herr Weil, gehen Gott, der Vater und Jesus Christus den ganzen Tag herum und müssen sich selbst und einander ständig daran erinnern, nicht zu sündigen? Nein. Glauben wir, dass sie irgendwie einfach unendlich viel besser drin sind als wir? Dass sie stärker im Kampf gegen die Sünde sind als wir? Nein. Die Schrift sagt, dass Gott nicht sündigen kann. Und das bedeutet nicht, dass er es besser nicht tun sollte. Es bedeutet, dass seine ganze Lebensweise, seine Art zu denken und alles zu tun, niemals zu einem Ergebnis in Sünde führt. Es ist so weit entfernt, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Und wenn Sie darüber nachdenken, ja, das ist unendlich. Bei Gottes Lebensweise geht es nicht wirklich darum, etwas nicht zu tun, das man nicht tun soll, sondern vielmehr darum, was man tun soll. Nun, wiederum, versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, ja, die Gebote, die sagen, das sollt ihr nicht tun, die sollen wir... Nee, das ist wichtig, aber viel wichtiger ist, das zu tun, was Gott uns sagt, dass wir tun sollen. Das Richtige zu tun, eine richtige Einstellung, eine Einstellung der Liebe zu haben. Das ist die einzige Lebensweise, die in seinem Reich existieren darf. Und das ist genau dieselbe Einstellung, die wir jetzt entwickeln sollen, wenn wir dort sein wollen, in seinem Reich, in seiner Familie. Unser Gott hat uns zur Arbeit gerufen, ist klar. Er lehrt uns zu arbeiten und das sollen wir jetzt auch tun. wie Paulus uns in Hebräer 2 anfleht. Das schauen wir uns jetzt an, Hebräer. Hebräer Kapitel 2 und Vers 1. Hebräer Kapitel 2, Vers 1. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Vers 2, denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrennen, wenn wir so ein großes Heil nicht achten? Wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott hat das ist Vers 4, und Gott hat dazu Zeugnis gegeben, durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also Paulus fleht uns an, genau auf das zu achten, was wir gelernt haben. Denn wir können, wie können wir entkommen, wenn wir eine so große Berufung, eine so große Erlösung vernachlässigen, wenn wir das vergessen, die Sünde der Unterlassung sollen wir nicht vergessen. Da sollen wir Gott bitten, uns dabei zu helfen, diese Sünde zu vermeiden. Das sollen wir in unserem Gebet bedenken. Und da sollen wir Gott bitten, uns durch die Kraft des Heiligen Geistes die Kraft zu geben, eben die volle Absicht des Gesetzes zu halten, die Arbeit zu tun, ein Leben zu führen, das von der Liebe Gottes in uns motiviert ist.